Es ist ein bisschen wie so ein Marathon, wie so eine Vorbereitung auf so ein Sportevent, wo man einfach trainiert und sagt, okay, irgendwann kommt dann der große Lauf sozusagen.
Sagt Juliane Maniak, Geigerin im Rundfunksinfonieorchester Berlin, zu einem ganz besonderen Stummfilmkonzert, das das Orchester am 14. September dieses Jahres gespielt hat. 7 Stunden dauert der Film La Roue von Abel Gance aus dem Jahr 1923. Dieser Film, genauer seine Musik, ist unser Thema in der heutigen Sendung Heimspiel, die Deutschlandradio Orchester und Chöre im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Julia Kaiser. In über 3-jähriger Arbeit wurde La Roue rekonstruiert, und zwar nicht nur der Film, sondern eben auch die Filmmusik, die der Komponist Arthur Honegger zusammen mit Paul Voss zusammengestellt hat. Es handelt sich um eine Kompilation aus 117 Einzelstücken. Honegger selbst hat unter anderem die Eingangsmusik zur Ouvertüre komponiert. Es spielt das Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Frank Strobel. Sie hörten die Eingangsmusik zur Ouvertüre von La Roue, einem 7-stündigen Stummfilm von Abel Gance, uraufgeführt in Paris im Jahr 1923. In einem großen Gemeinschaftsprojekt mit der Fondation Jérôme Sédoux-Pathé von ZDF Arte, Deutschlandfunk Kultur und dem Rundfunksinfonieorchester Berlin ist der Film rekonstruiert und anlässlich des Musikfestes Berlin im September dieses Jahres aufgeführt worden. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin hat den gesamten rekonstruierten Stummfilm live begleitet. Dieser 7-stündige Musikpart mutet wie ein Querschnitt durch die Filmmusik der frühen Jahre an. Versammelt und zitiert er doch zahlreiche Werke aus der Zeit von 1880 bis 1920. Verschiedene Komponisten lebten jedenfalls noch, als der Film herauskam. Rekonstruiert hat die Filmmusik aktuell für dieses Projekt der Komponist Bernd Teves.
Paul Fosse, der Kinokapellmeister vom Gaumont-Palast damals, er hat diese Musiken größtenteils ausgesucht. Arthur Honegger hat die Ouvertüre geschrieben und die musste jetzt auch wieder neu bearbeitet werden, weil da Teile bisher noch gar nicht veröffentlicht waren, die jetzt in dem Film reinkommen mussten, um mit dem Filmmaterial zusammenzugehen. Insgesamt sind es 117 verschiedene Musikstücke von hauptsächlich französischen Komponisten. Die hat wohl hauptsächlich Paul Fosse ausgesucht. Der war ein sehr erfahrener Filmmusiker, hatte im Gaumont-Palast sogar eine eigene Bibliothek zur Verfügung. Und man merkt es an allen Ecken und Kanten, bei der ganzen Auswahl merkt man, dass er wusste, was er zusammengesetzt hat.
Eine Liste von 117 Musiktiteln aus der Feder von 57 Komponisten war der Ausgangspunkt für die Wiederherstellung des Originalfilms. Die Reihenfolge war damit gesetzt und war entscheidend sowohl für die Rekonstruktion der Filmmusik als auch des Films überhaupt, denn in der ursprünglichen Länge lag dieser gar nicht mehr vor. Der Regisseur Abel Gance hatte selbst schon recht radikale Kürzungen machen müssen. Einiges Material war zu stark beschädigt oder verloren. Noch vorhandene Filmkopien wurden miteinander verglichen. Zwischen Bologna und Paris arbeiteten Filmrestaurateure an zwei Hochleistungsrechnern, erzählt Nina Goslar, die in der Redaktion von ZDF Arte schon mehrere Stummfilmrekonstruktionen betreut hat.
Es wurden erstmal 50.000 Meter Film gescannt. So. Und die Digitaltechnik erlaubt eben, jeden Fitzel übereinander zu legen und damit ein immenses Szenenprotokoll zu machen, was vor 25 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre. Produziert wurde das Ganze in Paris mit viel Geld vom Centre National de la Cinématographie. Wir von Arte haben die Musikrekonstruktion von Bernd Thewes als Leistung beigestellt, die wiederum aber die Matrix der ganzen Filmrestaurierung wiederum war, weil die Musikliste von Paul Voss quasi der Fahrplan war. Man wusste konsekutiv, in dieser Reihenfolge waren die Stücke, und da das eben so gut ausgesuchte Musiken sind, konnte man schon vom Stück her sich ungefähr ausmalen, aha, spielt so und so. So, und dieses Team, das dann über 3 Jahre lang jede einzelne Negativmarkierung analysiert hat, hat dann den Fahrplan der Filmrekonstruktion entwickelt, und Bernd Thewes und auch noch andere und auch sein Assistent Diego Ramos fuhren regelmäßig nach Paris und haben dann ihre Hypothesen zur Musikrekonstruktion mit den Hypothesen der Filmrestaurierung abgeglichen, und dann wie im Reißverschlussverfahren sind sie dann eben auf einen gemeinsamen Ablauf gekommen.
Ob die Musiken auf der Liste von Abel Gance und Paul Voss ganz oder nur zum Teil verwendet wurden und wie lang diese Passagen waren, war nicht vermerkt. Also begann ein wahres Puzzlespiel von zwei Seiten, dem visuellen und dem musikalischen Team. Manche unauffindbaren Stücke musste Bernd Thewes durch andere Musiken der genannten Komponisten ersetzen. Wo nur noch ein Klavierauszug vorhanden war, orchestrierte er sogar. Große musikalische Bögen sind Bernd Thewes dabei gelungen.
Ich habe dann nach dem Muster einer, sagen wir mal, gigantischen sinfonischen Dichtung, wo wir ja auch das haben, dass wir von einem Thema in einen nächsten Themenblock überspringen und solche Übergangsphasen nach diesem Modell dann oft die letzten Takte von dem einen Stück mal den einen Ton umgesetzt, das eine andere harmonische Wendung, die dann mehr oder weniger nahtlos oder sinnvoll, musikalisch sinnvoll in das nächste Stück überführt. Die Energie der einzelnen Stücke, die kann weiterlaufen, die kann in das nächste Stück weiterströmen, und das verhindert dieses Potpourri-Gefühl.
Die Handlung von LaRue lässt sich in wenigen Sätzen beschreiben. Bei einem Zugunglück findet der Lokomotivführer Sisyph die 2-jährige Norma. Ihre Mutter ist bei der Katastrophe gestorben. Sisyph nimmt das Kind zu sich. Als Norma heranwächst, verliebt er sich in sie und versagt sich die Leidenschaft. LaRue steht für das Rad des Schicksals, den Kreislauf des Lebens, das Rad der Geschichte. Der Sisyphus und der Ödipus-Mythos sind hier in großer Geste und detailreich in einen auch heute noch aktuell wirkenden Film gefasst. Der Regisseur Abel Gance zählt zu den großen Meistern des Stummfilms der ersten Jahre, sagt Nina Goslar.
Er war an sowas interessiert wie an einem immersiven Kino. Er wollte das Publikum sozusagen total in diese Kunstwirklichkeit einbinden, und das war für ihn immer eine Überhöhung. Er wollte alles andere als ein realistisches Kino, ist dann aber clever genug, mit ganz vielen Amateuren zu arbeiten. Und wir sehen Gesichter, die Gueule Noir, die rußigen Eisenbahner, die dem Ganzen einen unglaublich veristischen Charakter dann eben auch geben. Also das ist jetzt nicht der ästhetizistische, abgehobene, dekadente Jugendstilfilm, sondern der spielt voll im Dreck in der Wirklichkeit, und gleichzeitig konstruiert er eben diese langen Strecken, arbeitet mit kleinsten Schnitten, mit Beschleunigungen, mit Zerdehnungen. Er hat mit 4 Kameras diesen Film aufgenommen, um sehr viele Nahaufnahmen zu machen, hat dann auch ein tolles Ensemble von Schauspielern, die schon in der großen Gäste spielen, aber alles andere als jetzt seichte Melodramatik. Da ist Melos und Drama und Tragödie sozusagen drin, aber es ist eine große Form, die überzeugt.
In der Musik spiegelt sich diese große Form wieder. Insgesamt besteht das Epos aus 4 sogenannten Epochen. Hören Sie hier den Beginn der Musik zur ersten Epoche von Larue, Musik von Charles-Marie Widor, einen Ausschnitt aus dessen Orchestersuite Opus 56, Maître Ambroise.
Thank you.
Filmmusik aus dem rekonstruierten Stummfilm La Roue von 1923, gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Frank Strobel. Bei einer Eisenbahnkatastrophe in tiefrot eingefärbten Bildern hat der Lokführer Sisyph das kleine Mädchen Norma gerettet und zieht es nun auf. Obwohl die Handlung in dem Film sehr überschaubar ist, kreiert der Regisseur Abel Gance ganze Welten von Gefühlseinsichten.
Die großen Gesichter, es sind die Augen, es sind die Close-ups, es sind die Maskierungen, mit denen er auch arbeitet. Also ständig tut sich da was visuell. Dadurch hat der Film so eine Vielgestaltigkeit, die einfach fasziniert. Dazu kommen die Farben. Die Farben konnten dadurch rekonstruiert werden, dass es eine Verleihkopie von 1925 gibt in der Cinémathèque Suisse. Was auch wenig bekannt ist. Man denkt immer, Stummfilm ist schwarz-weiß. Nein, je älter der Stummfilm ist, desto farbiger war er. Er begann mit handkolorierten Farben, dann gab es die Schablonenkolorierung und je mehr Film produziert worden ist, desto einfacher wurden die Färbeverfahren. Der Abel Gance, der so ein bisschen konservativer Filmästhet war, arbeitet wieder gern mit den Farben und die überlieferten Farben sehen wir jetzt alle in dieser neu restaurierten Kopie. Digital lassen sich diese Farben auch sehr authentisch reproduzieren. Farben hat man eben genommen, um auch dieses Gefühlserlebnis zu intensivieren und deswegen ist die ganze Eisenbahnkatastrophe visualisiert sozusagen das Feuer und die Gefahr.
Wie die Bilder zuweilen einen mythologischen Bezug haben, so sind auch viele Musikzitate zu finden. Oder auch nicht, findet der Dirigent Frank Strobel.
Es ist gar nicht so entscheidend beim Erleben, beim Sehen und Hören des Werkes, das alles zu dechiffrieren. Das passiert schon unbewusst. Honegger und Voss haben sie ja beide viele Komponisten und Werke der Komponisten gewählt. Also man denkt jetzt auch die wenigen nicht-französischen wie Mascagni, eben nicht Ausschnitt aus Cavalleria Rusticana gewählt, sondern aus anderen Werken von Mascagni, weil sie eben nicht mit den Schlagern arbeiten wollten der Zeit. Weil da hat man sofort eine bestimmte Assoziation oder erinnert sich an irgendwas und das wollte man eben nicht. Und ich denke, das ist auch, glaube ich, die Stärke der Musik von La Roue. Also sie bedient jetzt keinen Oberflächenreiz, um es mal so zu sagen.
Aus heutiger Sicht sind aber doch einige bekannte Stellen in der Musik zu entdecken. Am Schluss der folgenden Passage hören Sie Jean Sibelius' große Finlandia-Symphonie, zusammengeschrumpft auf kaum 3 Minuten. Zuvor aber Musik von Edouard Flamand und Charles-Marie Vidor.
Thank you.
Soweit zuletzt ein Fragment aus Jean Sibelius Finlandia, eingewoben in das große Mosaik, aus dem die Filmmusik zu La Roue besteht. Deren Rekonstruktion und Wiederaufführung ist das Thema der heutigen Sendung Heimspiel, die Deutschlandradio Orchester und Chöre im Deutschlandfunk. Weiter zur Handlung. La Roue, das Rad dreht sich weiter. Norma ist inzwischen erwachsen. Sesifs Vorgesetzter Erzin möchte sie heiraten und erpresst ihn damit, dass er ihr die Wahrheit über ihre Herkunft erzählen will, wenn Sesif sie ihm nicht gibt. Sesif erleidet eine Augenverletzung bei einem Unfall. Er kann es nicht ertragen, dass ein anderer seine Lokomotive fahren soll, fährt sie mit Wucht gegen einen Prellbock und wird dafür strafversetzt in die französischen Alpen zu einer Bergbahn. Das ist das Ende von Episode 2 des Stummfilms. Im März dieses Jahres hat das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin begonnen, die Musik Takt für Takt aufzunehmen. Passgenau für eine DVD, die soeben erschienen ist und an zwei Abenden auf Arte ausgestrahlt wird. Schon relativ bald wurden während der Proben Monitore aufgestellt, damit das Orchester den Film verfolgen konnte, während es spielte, berichtet die Hornistin Anne Menzen.
Für mich war das sehr interessant, als der Film dann dazu kam, weil wir in der Tat erst gespielt haben. Dann haben wir ein Stück vom Film auch gesehen, wobei es auch immer sehr ablenkend ist. Und es ist schön, das zu sehen, um die Atmosphäre mitzubekommen, die der Film hat, um zu wissen, was man da eigentlich begleitet. Aber dann war ich eigentlich fast dankbar, dass wir im Konzerthaus das nicht sehen konnten, damit man sich mehr auf die Musik wieder konzentrieren kann, weil man doch sehr abgelenkt ist. Man verpasst dann was, weil man doch in den Film sich vertieft.
Frank Strobel hat sich seit Jahren einen Namen als Filmmusikspezialist gemacht. Der Dirigent arbeitet mit vielen Orchestern. Mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin hat er schon vielfach Stummfilmkonzerte aufgeführt, unter anderem die Rekonstruktion von Fritz Langs Metropolis. Anders als die Orchestermusiker verfolgt er beim Dirigieren die ganze Zeit, was auf der Leinwand geschieht.
Ich bin natürlich sehr wohl in der Geschichte und ich bin in der Erzählung drin und ich bin auch ganz aufmerksam, was manchmal auch bestimmte Montagen angeht oder gerade bei Arbergance ist es ja auch so wunderbar, wenn plötzlich diese ganzen Splitscreens und diese vielen Blenden und Ausschnitte und so weiter, weil ich mich daran auch entlanghangle, um es mal so zu sagen. Und so ein Ausschnitt, so eine runde Kreisblende auf etwas, er fokussiert in dem Moment. Für mich bedeutet das aber auch, ich fokussiere in der Musik auch. Also das heißt, ich muss eine Entsprechung finden. Das heißt, ich bin da sehr nah dran, weil meine grundsätzliche Auffassung von guter Musik zum Film ist, dass Musik eine Geschichte, die uns erzählt wird, auf der Leinwand miterzählen muss.
Der Dirigent ist der Mittler zwischen dem Film und den Musikern. Er atme mit dem Film, sagt Frank Strobel.
Das heißt, ich muss das so zusammenführen, dass die Musiker ganz in der Lage sind, sich auf die Musik zu konzentrieren, auf das Musikmachen zu konzentrieren, aber auch auf die Phrasen oder wie man eine bestimmte Melodien ausführt und wie man gestalten kann, dass sie sich wirklich, sie müssen sich darauf konzentrieren können in einer Aufführung. Und umso besser man das Orchester kennt, umso näher ist man da beieinander. Aber ich bin mittendrin.
Das Rundfunksinfonieorchester Berlin spielte Musik von Jules Marcellier, gefolgt von Chant de la Destinée von Gabriel Dupont. Weiter zur Handlung. Der Ruf des Schicksals hallte nur durch die Musik hörbar durch die Bergwelt in Episode 3 des Stummfilms La Roue. Norma ist mit ihrem ungeliebten Ehemann in den Ferien in den französischen Alpen und begegnet dort nicht nur Sisyph wieder, sondern auch dessen Sohn Eli, ihrem Vertrauten aus Kindertagen. Eli gesteht ihr seine Liebe, der eifersüchtige Ehemann stößt ihn in den Abgrund. Sisyph gibt Norma die Schuld an Elis Tod und schickt sie davon. Ob es eine Versöhnung gibt, hören Sie gleich. Zunächst aber folgen ROC-Nachrichten.
Erste Experimentalbühne der Saison. Bei den Forumkonzerten des Rias Kammerchores suchen die Sängerinnen und Sänger den Bezug zu Gebäuden in und um Berlin. Am 26.10. sind 4 Solistinnen und Solisten aus dem Ensemble zu Gast in der Schlosskirche Buch bei Berlin. Sie untersuchen die Ars Nova. Von Frankreich ausgehend verbreitete sich diese Form der frühen Mehrstimmigkeit seit Beginn des 14. Jahrhunderts vor allem durch die Gattung der Motette. Jubiläumskonzert zu 60 Jahren Debüt im Deutschlandradio. Am 28. Oktober feiert das Deutsche Symphonieorchester Berlin in der Berliner Philharmonie das 60-jährige Bestehen der traditionsreichen Reihe Debüt im Deutschlandfunk Kultur. Die musikalische Leitung teilen sich die Dirigenten Lawrence Foster und Andrew Litten. Beide haben sich einst selbst, wie sämtliche Künstlerinnen und Künstler dieses Abends, in der Debütreihe erstmals dem Berliner Publikum präsentiert. Zahlreiche Solistinnen und Solisten, denen es ebenso geht, darunter Daniel Müller-Schott, Arabella Steinbacher, Anna Winitskaya und Tabea Zimmermann, sind in Doppel- und Tripelkonzerten zu erleben. 30 Jahre Mauerfall. Am 9. November feiert der Rundfunkchor Berlin diesen Jahrestag mit einem Jubiläumskonzert. Nach dem Mauerfall gab es im Westteil der Stadt keinen vergleichbaren Profichor und so wurde das Ensemble sehr schnell zum Gesamtberliner Chor. In der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche leitet der Chefdirigent des Rundfunkchores Gijs Lenaers Bruckners E-Moll-Messe. Die Bläser des Rundfunksinfonieorchesters Berlin spielen zuvor Mozarts Gran Partita.
In 4 Epochen ist der 7-stündige restaurierte Stummfilm La Roue aufgeteilt. 1923 wurde er im Pariser Gaumont Filmpalast an 4 Wochenenden aufgeführt, als Fortsetzungsgeschichte. Beim Musikfest Berlin im September 2019 haben das RSB und Frank Strobel ein Mammutkonzert mit 3 Pausen gespielt. Einen Marathon nennt die Geigerin Juliane Maniak diese Erfahrung.
Ist zum Teil mit Pausen drin, dass man 8 Takte die Geige runternehmen kann, aber manchmal ist es auch so, und das strengt dann wirklich an, wenn man vor allen Dingen lange Töne spielt, immer auf der G-Seite und immer die Schulter quasi in einer Position hat. Das ist dann wirklich so, dass man es dann irgendwann merkt.
Die körperliche Anstrengung ist für Bläser noch einmal extremer. In vielen Instrumentengruppen haben Pultnachbarn ihre Stimme zwischen sich aufgeteilt, sagt die Hornistin Anne Menzen.
Wir sind 7 Kollegen. Bei uns hat ein Kollege das Ganze durchgespielt an der letzten Hornstimme, sozusagen 4. Horn hat durchgespielt, was schon enorm anstrengend war. Und wir haben uns abgewechselt. Aber dadurch, dass die Abschnitte trotzdem noch so lang waren, haben wir teilweise mit Traubenzucker da gesessen, um zwischendurch wieder zu Energie zu kommen. Es kann wirklich sein, dass man sich damit auch eine Art Schaden anrichtet und den man erst ein paar Tage lang wieder reparieren muss. Also das muss man abwägen, je nach Musik. Es ist ja auch nicht jede Filmmusik gleich laut. Hier haben sich auch zum Glück lautere Phasen mit leiseren abgewechselt, dann ist das zu schaffen. Wenn man jetzt durchgängig so laut spielen müsste, wäre das nicht zu schaffen.
Einige wenige Musikerinnen und Musiker wollten es aber wissen und haben tatsächlich die ganzen 7 Stunden durchgespielt. Auch der Soloflötist Ulf-Dieter Scharf.
Dadurch, dass in den Werken auch sehr schöne Soli drin sind, konnte man gar nicht anders als mit der Konzentration und mit der Freude auch dabei bleiben. Denn das Schöne bei diesen Soli war, man merkt, da waren irgendwie Fachleute am Werk. Es begegnen einem ja oft gerade im Studium als Flötisten, begegnen einem Melodien, die vielleicht irgendwie ganz schön sind, aber man quält sich doch ziemlich dran ab. Und das waren zum größten Teil Melodien, da konnte man gar nichts falsch machen. Das war also das große Glück.
Das pure Glück ist es auch, was am Ende von La Roue steht. Norma ist nach dem Tod ihres Mannes zu dem alten und nun fast blinden Sisyph in die Berge gezogen. Die immer noch junge Frau tanzt mit der Dorfjugend auf der Almwiese. Sisyph beobachtet sie aus dem Fenster und stirbt. Ein Höhepunkt, auch musikalisch, sagt noch einmal der Komponist Bernd Thewes, der die Rekonstruktion der Filmmusik zu La Roux gemacht hat.
Ich denke, dass Abel Gance sehr stark auch in der Kunstwelt dieser Musiken um die Jahrhundertwende auch selbst drin gesteckt hat, mehr als in der neuen Sprache der 20er Jahre. So kommt zum Beispiel Darius Milhaud an einer kleineren Stelle vor und so weiter. Die kommen nie an den großen. Einzig Claude Debussy, das ist aber auch wiederum genial gemacht, begleitet dann den allerletzten Schluss, wo die Seele von Sisyph, er stirbt und seine Seele schwebt quasi über den Wolken, über Mont Blanc. Und da kommt vom Martyr de Saint-Sébastien von Claude Debussy, das passt, als wär's dazu komponiert worden.
La Roue, das Rad. Der Stummfilm von Abel Gance, 1923 in 4 Teilen im Gaumont Filmpalast in Paris uraufgeführt, wird nun aufwendig rekonstruiert, demnächst in 2 Teilen bei Arte ausgestrahlt, am 28. Oktober und am 4. November. Und zwar mit der originalen Filmmusik, neu eingespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin. Auszüge daraus hörten Sie heute in der Sendung Heimspiel, die Deutschlandradio Orchester und Chöre im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Kaiser. Diese Sendung können Sie unter www.deutschlandfunk.de 30 Tage lang nachhören. Ganz zuletzt noch ein Stück Musik, Le Bon Pasteur, der gute Hirte, aus Le Martyr de Saint-Sébastien von Claude Debussy.